Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Bin begeistert, freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, durch die wirtschaftliche Krise, Doppelpunkt, wie? Denn egal wo ich bin, ob das in der Gemeinde ist oder sonst wo, wie ich mit Leuten unterhalte oder Gespräche überhöre, ich stelle fest, dass die Leute unter der wirtschaftlichen Situation leiden. Firmen machen zu, beziehungsweise fangen die mit der 4-Tage-Woche an. Statt 40 Stunden, 40,5 zu arbeiten, arbeiten sie nur noch 32,5 und müssen dann schauen, wie sie über die Runden kommen. Denn Firmen sehen, was los ist in unserem Land und sagen, ja, das ist alles gut, Klima muss gerettet werden, machen dann die Fabrik zu und tun sie wohin, wo die Energie billiger ist. Na, ob das jetzt Polen ist oder China oder sonst wo. Das Tatsache ist, dass Tausende, Zehntausende und Hunderttausende von Arbeitsplätzen bei uns hier verloren gehen. Und vielen ist es noch nicht so bewusst, was das alles mit sich bringt. Aber ich höre von Leuten, von Kämmerern, von Gemeinden, von Bürgermeistern und so, die sagen, ja, die Steuereinnahmen, die gehen runter. Wir haben halt so ein Steuerminus. Das heißt, es kommt weniger rein als letztes Jahr. Und wir wissen gar nicht, was man da machen muss. Und die Regierung, die muss jetzt einen Fonds auflegen, in dem sie dann Geld reintun, das sie dann verteilen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Dinge. Natürlich ist das hier kein Wirtschaftsseminar, sondern eine christliche Gemeinde mit einer entsprechenden Botschaft. Aber wir nehmen trotzdem die Probleme zur Kenntnis. Und wir schauen auch, was der Herr über diese Dinge sagt, zum Beispiel über ein Wirtschaftssystem und diese ganzen Dinge. Allerdings will ich das so machen, dass du was davon hast und dass du damit heimgehen kannst, mit ein bisschen Substanz, geistlicher Substanz heimgehen kannst. Jetzt, der erste Punkt, den mir der Herr aufs Herz gelegt hat, ist folgender. Die Welt ändert sich. Und zwar ständig. Immer. Dauernd. Nichts bleibt, wie es war. Und die natürliche Tendenz ist, die nach Sicherheit zu trachten. Und ein Mensch, der auf Sicherheit aus ist, der will, dass sich nichts ändert. Sogar wenn es besser werden würde, will es trotzdem nicht ändern, denn es könnte ja ein Fehler sein. So, Leute wollen also grundsätzlich keine Veränderung haben. Auch du willst möglicherweise keine Veränderung. Und das Problem ist, dass sich die Welt trotzdem ändert, auch wenn wir das nicht wollen. Und manchmal ändert sie sich zum Guten, die Welt, und manchmal ändert sie sich zum Schlechten. Auf jeden Fall bleibt nichts gleich. Und nur weil eine Sache gestern gut war, heißt nicht, dass sie heute immer noch gut ist oder morgen gut sein wird. Ist euch das bewusst, dass Ägypten einmal der Segensort der Israeliten war? Gott hat gewusst, es kommt ein Gericht über die Welt, es kommt eine Hungersnot über die Welt, wird ganz, ganz schlimm werden. Eine Riesenmassen-Mega-Rezession überall, ach was, eine wirtschaftliche Depression kommt. Nicht nur über Kanaan, sondern auch über Ägypten. Und da wollte Gott vorbauen, okay, und das hat er gemacht, dadurch, dass er einen besonders fähigen Kopf aus der hintersten Provinz genommen hat und zur Macht gebracht hat in Ägypten. Wunderbare Sache. Josef wurde der Herrscher von Ägypten. Und als dann die Hungersnot so richtig schlimm war und Kanaan, das gelobte Land, verstehst du? Als da mal nichts war, als da Hungersnot war, hat Gott dafür gesorgt, dass die Israeliten runtergezogen sind nach Ägypten und dort hatten sie dann Überfluss. Weil einer von ihnen dafür gesorgt hat, dass in Ägypten dort die Rezession nicht so einschlägt und der hat vorgebaut. Ein Mann Gottes hat vorgebaut, das ist wunderbar, das ist prima. Was eigentlich schon ein bisschen den nächsten Punkt auch mit beinhalten tut. Gott sorgt für die Seinen. Dreh dich mal um und sag zu deinem Nachbarn, Gott sorgt auch für dich. Ganz wichtiger Satz, den musst du dir unbedingt merken. Möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren wirst du nämlich versucht sein zu sagen, hey Gott, ich bin im freien Fall. Nein, bist du nicht, die ewigen Hände sind unter dir. Und auch wenn es nach Sklaverei und nach Schinderei und Gefängnis aussieht, ist alles nur vorübergehend, jetzt für Josef gewesen. Gott hat ihn dann zur richtigen Zeit an die richtige Stelle gebracht und dort hat er sich dann entfaltet. Und dort war er sehr segensreich tätig. Also, Ägypten war ein Segensort. Kanaan, das gelobte Land, war ein Ort des Fluches, auf dem die Hungersnot gelastet hat. Ägypten, das weltliche Ägypten, die Weltmacht seiner Zeit, war der Segensort für Israel. Sind sie also alle runtergewandert nach Ägypten. In Ägypten haben sie sich dann vermehrt, haben gegrünt und geblüht und so weiter. Wir wissen das. Und was ist dann passiert im Laufe der Zeit? Der Segensort Ägypten, der ihnen das Leben gerettet hat, der wurde zum Ort, an dem sie versklavt worden sind. Ihr Lieben, ein Wirtschaftswunderland, das kann zu einem Mangelland werden. Wenn bestimmte Entscheidungen getroffen werden und nicht korrigiert werden, dann ist das so. Versteht ihr das? Und ein Land, in dem es richtig gut war, wie jetzt Ägypten zum Beispiel, kann es hinterher richtig schlecht sein. Wie jetzt zum Beispiel in Ägypten. Denn das Volk war dort in Sklaverei. Diejenigen, die dort als privilegierte Gäste ankamen, waren zum Plus die Sklaven, die geprügelt wurden und so. Das ist also nicht gut gewesen. Sagen wir mal Amen. Und diese Situation gibt es. Aber es hat sich dann wieder geändert, wenn ihr euch erinnert. Gott hat nämlich, als das Geschrei zu groß war, als der Druck zu groß wurde und Israel endlich zu Gott geschrien hat wegen seiner Probleme, hat Gott ihnen einen Erlöser gebracht, einen Retter gebracht, nämlich Mose, den er auch entsprechend ausgebildet hat und der dann das Volk Gottes mit der Kraft Gottes und so weiter aus der Wüste in die Wüste hineingeführt hat zunächst einmal, beziehungsweise aus der Sklaverei herausgeführt hat. Er hat die aus der Sklaverei herausgeführt, zurück ins gelobte Land. Es hat dann gedauert, bis sie das gelobte Land eingenommen haben, aber dann waren sie da. Also, der Segensort wurde zum Fluchort, weil der Segensort zum Fluchort wurde. Und dann wurde der Segensort zum Fluchort und der Fluchort wieder zum Segensort. Es ging hin und her, merkt ihr das? Übrigens auch mit Babylon ist es so ähnlich gewesen. Die Babylonier waren ziemlich blutrünstig, haben sich ein Reich zusammengeraubt und erobert. Und dann kam ein König namens Nebukadnezar und der hat auch Israel und Jerusalem und Juda erobert und hat die Juden in die 70-jährige babylonische Gefangenschaft geführt. Eine große Katastrophe. Also ein Untergang, der Untergang eines Volkes, der Untergang eines Königreichs, ganz schlimme Sache. Nur, was ist in Babylon passiert? In Babylon hat Gott das Herz der Babylonier den Juden zugewendet und sie sind aufgestiegen in der Hierarchie. Daniel zum Beispiel ist der Exekutivregent geworden mit Schadrach, Mesach und Abednego und allen möglichen anderen. Also die sind zwar nicht in ihrem eigenen Land gewesen, aber die haben sich trotzdem segensreich entfaltet an dem Ort ihrer Gefangenschaft. So. Denen ging es in Babylon besser als in Juda. Ist euch das bewusst? Ihr müsst mal die Geschichte anschauen, was da passiert ist. Und nicht nur das, nachdem die auch für die Regierung gebetet haben, ist es übrigens immer gut, hat Gott da wirklich eingegriffen. Zum Schluss war es so, dass dieser Nebukadnezar, dieser heidnische König, der die Juden aus ihrem Land getrieben hat, der hat sich zum Schluss zum Gott der Juden bekehrt. Steht in der Bibel, liest das Buch Daniel, da steht es drinnen. Nun aber lobe und preise ich Nebukadnezar, ja, den König des Himmels und den Herrn, den König des Himmels, der Himmel und Erde beherrscht und so weiter und so fort. Das hätte der nie gemacht. Überleg mal, wenn sich die mächtigste Person im Königreich, wenn sich ein Totaldiktator, in dessen Hand das Leben seiner Untertanen ist, wenn der sagt, Kopf ab, dann ist dein Kopf ab, du kannst machen, was du willst. Wenn sich der bekehrt, dann ist er natürlich jetzt offen für so Sachen wie zum Beispiel das Gesetz des Mose und dann schaut er danach, was da ist und dann bringt er die Gedanken aus dem Gesetz von Mose ein in seine eigene Gesetzgebung und dann wird Israel ein Segen für ganz Babylon. Merkt ihr das? So, es geht halt so hin und her, ein Auf und ein Ab und es bleibt nichts gleich. Alles, was du tun kannst und was du unbedingt tun musst, ist dich darauf einstellen, auf Änderungen einstellen. Erstmal Frieden schließen mit der Tatsache, dass es Änderungen gibt und dann diese Änderungen bejahen. Nicht alle Änderungen sind gut. Manchmal musst du erst durchs Tränental, bevor es wieder besser wird. Und nicht alle Änderungen sind schlecht, meine Güte. Aber Änderungen gibt's ständig, dauernd zu. Und der Platz, an dem du heute bist, kann morgen der falsche Platz sein und du musst woanders hin. Na, wenn ich nur an David zum Beispiel denke. David ist von Saul, dem König Saul, gefördert worden, ist an den Hof gebracht worden, dort ausgebildet worden. Dann hat er Goliath besiegt und dann war er sowieso der Superstar. Dann hat er ihm, also hat Saul das Haus von David steuerfrei gemacht. Wer wäre auch gern steuerfrei? Oh, doch einige, ja, habe ich mir gedacht. Die anderen sagen so, Steuern, wieso Steuern? Na? Ganz klar, der hat die Tochter des Königs geheiratet, es war eigentlich alles wunderbar, es war alles spitze. Und irgendwann ist der Saul dann ausgeflippt und der, der ihn gerade noch gefördert hat, hat ihn plötzlich gejagt. Und der besonders Begabte, der musste dann sich jahrelang in den Wäldern zurechtfinden. Also es gibt ja, dass heute bist du derjenige, den sie alle lieben und morgen verklagen sie dich rauf und runter. Es gibt's alles. Es dürfte dich nicht übermäßig überwältigen, emotional, denn so ist die Welt. Judas übrigens auch. Judas war ein begeisterter Nachfolger Christi. Er war so begeistert, er hat Jesus an den Lippen gehangen. Und er ist sogar einer der 12 geworden, der Apostel. Jesus hat auch ihm die Hände aufgelegt und hat gesagt, so, und jetzt geht, tut Wunder, weckt die Toten auf, heilt ihre Kranken, predigt das Evangelium. Und dann kommt wieder und berichtet. Und auch Judas kam zurück und hat gesagt, Meister, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und dann haben sie ihren Tanz gemacht, ja, ihren Siegestanz und waren begeistert. Wunderbar. Nur dieser selbe Judas, der hat Jesus dann ein wenig später verkauft für Geld. Der richtige Mann war, ist plötzlich zum Falschen geworden. Veränderung, 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 Veränderung. Also ich massiere uns dieses Thema jetzt ein, das habt ihr jetzt gemerkt. Warum? Weil wir mit Veränderungen rechnen müssen. Und wenn wir heute noch ein Bild von unserem Land haben, wie das in der Vergangenheit war, dann heißt es nicht, dass das auch in ein paar Jahren noch richtig ist. Denn alle anderen Wirtschaften in der Welt wachsen, unsere stagniert bzw. schrumpft. Okay, das ist ein Beschluss, den man gefasst hat und den man jetzt halt durchzieht. Und so, ich muss da nicht näher drauf eingehen, da wisst ihr mehr Bescheid als ich. Aber wir halten jetzt mal fest. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Bild von der Lage, möglicherweise, wie sie sich vielleicht demnächst darstellt, aber es ist ein bisschen frustrierend, dieses Hintergrundbild die ganze Zeit anzuschauen. Ich habe mir gedacht, wir machen da noch ein anderes. So. Nein. Jemand hat gefragt, ist das ein E-Type? Ja, das ist ein E-Type. Ein Jaguar, ein alter Jaguar aus den 60er Jahren. Das ist das Haus von Jesus im Himmel, ja, eins seiner Häuser. Da. So geht's ihm. Amen. Übrigens, es geht auch natürlich andersrum. Saulus von Tarsus hat die Christen verfolgt, bis aufs Blut. Dann ist ihm Jesus begegnet, Jesus hat ihn durchgeschüttelt. Und dann hat dieser Saulus begonnen, Christen zu produzieren am laufenden Band. Der es erst verfolgt hat, ist plötzlich der Nachfolger geworden. Ein glühender Verfechter des Evangeliums. Und sogar als man ihn gesteinigt hat, denkt dran, Paulus war derjenige, der Stephanus gesteinigt hat. Auf die Kleider aufgepasst hat, derer, die ihn gesteinigt haben. Er war also da mit dabei. Als er selber gesteinigt worden ist, hätte man sagen können, ja, das hat ihm wahrscheinlich jetzt einen Dämpfer gegeben. Jetzt predigt er nicht mehr so über das Evangelium. Jetzt hält er die Klappe. Das genaue Gegenteil ist passiert. Man hat ihn gesteinigt in einer Stadt. Man hat ihn zur Stadt rausgeschleppt und hat ihn als tot liegen lassen. Und die Jünger haben ihn umgeben, haben sich an den Händen gefasst und haben gebetet und haben zum Himmel gefleht. Paulus hat sich aufgesetzt, hat sich den Dreck aus der Stirn gewischt und ist dann aufgestanden und zurückgegangen in die Stadt, in der man ihn gerade gesteinigt hat. Nerven wie Drahtseile. Der hat also nicht aufgehört, sondern der hat noch eine Schippe draufgelegt und ist nochmal auf Missionsreise und nochmal, den konntest du nicht stoppen. Es kann sein, pass mal auf, es kann sein, dass du bei uns im Land für Islamkritik bestraft wirst. Und es kann sein, dass in anderen Ländern, Iran und so weiter zum Beispiel, wo sich die Menschen zu Massen bekehren, dass es dort leichter ist, das Evangelium zu predigen, als hier irgendwann. Wir haben das auch ein wenig in der Hand. Wir können nämlich für unser Land beten. Sag mal jemand Amen. Das ist ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt heute noch. Aber ich will euch erst mal sagen, was möglich sein kann. Ich habe einen Außenminister von einem arabischen Staat gehört, auf Englisch, sodass ich es verstanden habe. Der hat gesagt, ja, pass auf, ihr im Westen, es wird möglicherweise bald so sein, dass die Fanatiker aus euren Ländern kommen und bei uns hier Frieden herrscht, weil wir nämlich dafür sorgen, dass die also nicht mächtig werden. Wir entziehen denen die Mittel und bekämpfen die. Und bei euch hier mit eurer entsprechenden Gesetzgebung, ihr seid also sehr, 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 sehr tolerant diesen Leuten gegenüber. Das fällt euch möglicherweise einmal auf die Füße. Das sagt nicht ich, sondern das sagt ein arabischer Außenminister. Überlegt ihr das mal. So, es kann also sein, dass sich bei uns was ändert und woanders da dann die Türen fürs Evangelium aufgeht. Ein bisschen zum Nachdenken. Was können wir da machen? Wir müssen uns die Situation einerseits anpassen, andererseits müssen wir sie modellieren und formen durch Fürbittegebet. Das können wir. Denn Nebukadnezar hat sich nicht einfach so bekehrt. Der hat sich bekehrt, weil er einen fähigen Mann namens Daniel in der Regierung hatte, der außerordentlich weise und begabt war, der ihm Probleme gelöst hat, die unlösbar waren, und weil der für ihn gebetet hat. Das sagt das Wort Gottes im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, dass du für die Regierung beten sollst. Bete auch für deinen Chef. Lässt er nicht ab über ihn die ganze Zeit, sondern bet auch mal für diesen Typen. Wir wissen ja, dein Chef, ganz klar, hör mir auf, natürlich, wissen wir das. Aber bet für ihn. Ja, dann wird es besser. Amen. Lass mich zu Lukas 1 gehen. Dort singt Maria, die Mutter Jesu, vor der Geburt Jesu, als sie mit Elisabeth zusammenkommt. Da singt sie ihren berühmten Psalm. Da sagt sie, meine Seele erhebt den Herrn. Na, er hat mit Macht ausgeübt mit seinem Arm. Er, der Herr, hat Macht ausgeübt mit seinem Arm. Wer hat die Macht? Okay, an ihm vorbei geht gar nichts, sage ich euch. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Wenn heute Leute an den Schaltstellen sitzen, die hochmütig sind in den Augen Gottes, und du bittest den Herrn darum, dass er sie zerstreut, dann zerstreut er sie. Weißt du, was passiert, wenn die nicht mehr beieinander sind und einig sind, sondern sich zerstreuen? Dann sind sie machtlos, diejenigen, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Das bedeutet, dann wird es wieder besser. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, falls wir das also gerade nicht verstanden haben. Na? David hat den Saul irgendwann abgelöst. Irgendwann kam wieder eine gute Regierung dran, die ein goldenes Zeitalter herbeigeführt hat. Spätestens unter Salomo war es soweit. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Pharao lässt grüßen. Pharao hat die Leute ausgebeutet, er hat sie zu Sklaven gemacht und hat sie dann ausgebeutet. Aber als sie dann aus Ägypten herausgezogen sind, haben die Ägypter ihnen Gold und Silber und Klunker und Geschmeide und alles Mögliche gegeben. Und er hat die Hungrigen reich beschenkt entlassen. Aber die Reichen, der Pharao in diesem Fall, der hat nichts bekommen, der ist leer ausgegangen. So leer, dass er zum Schluss keine Armee mehr hatte. Aber auf das kann ich jetzt nicht auch noch eingehen, weil sonst mir die Zeit total davonläuft. Wir wissen, was passiert ist. Er hat sich gedacht, Mensch, wir haben die jetzt beschenkt, die Israeliten, und jetzt ziehen die aus. Dann haben ja wir nichts mehr. Wir müssen ja wieder selber arbeiten gehen. Und überhaupt, das kann nicht sein. Dann ist er ihnen nachgegangen mit der Armee. Und während Israel durchs Rote Meer gezogen ist, als es Gott geteilt hat, haben die Ägypter das auch versucht. Und dann ist das Wasser über den Ägyptern zusammengeschlagen und die Feinde der Israeliten sind weggeschwemmt worden. Deine Feinde schwemmt der Herr auch weg. Aber nur dann, hör mal, wenn du ernsthaft mit ihm gehst. Gott versorgt die Seinen, das macht er wohl, aber nicht einfach so. Da müssen bestimmte Voraussetzungen stimmen. Du musst wirklich ernsthaft mit ihm gehen und flexibel sein. Und er muss dir wichtiger sein als deine Bequemlichkeit, als dein Status quo, dass sich der nicht ändert. Gott muss dir wichtiger sein, als dass es dir jeden Moment gut geht. Gott und sein Wille müssen dir wichtiger sein als positive Emotionen. Wisst ihr, die meisten von uns wollen sich einfach gut fühlen. Die meisten Menschen wollen das. Die wollen einfach immer gute Laune haben und sich immer gut fühlen. Und der Herr, der stellt dich manchmal in Situationen hinein, die schwierig sind, in denen du negative Emotionen hast, dich nicht gut fühlst. Er macht das mit voller Berechnung. Er macht das absichtlich. Und da sollst du dich dann bewähren. Wenn jetzt dir es wichtiger ist, dass du dich gut fühlst, verstehst du, dann wirst du in bestimmte Bereiche Gottes gar nicht vordringen. Dann wirst du bestimmte Erhörungen gar nicht kriegen. Dann wirst du auch nicht der Segen sein und werden können, zu dem Gott dich machen will. Als Jesus in Gethsemane war und das Kreuz vor sich sah, hat er keine Lust gehabt, dorthin zu gehen. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Hat der Vater den Kelch an ihm vorübergehen lassen? Nein, hat er nicht gemacht. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat Jesus genommen, er hat ihn schlagen lassen, er hat ihn ans Kreuz nageln lassen und dort ist er dann gestorben. Jesus hat ja gesagt dazu, ganz klar, aber er musste da durch. Als er beschlossen hat, okay gut, ich gehe da durch, das ist jetzt Gottes Wille für mich, ich nehme diesen Willen, diese schwere Aufgabe aus seiner Hand an. Als er das gemacht hat, ist plötzlich was passiert. Als er sich nicht mehr gesträubt hat dagegen, ist was passiert. Ein Engel aus dem Himmel kam und hat ihn gestärkt mit Kraft am inwendigen Menschen. Und dann plötzlich hat ihm das Kreuz nichts mehr ausgemacht. Dann hing er am Kreuz und hat den Leuten, die ihn gekreuzigt hat, vergeben. Das kannst du nicht einfach so. Da brauchst du die Hilfe Gottes dazu. Denn du fühlst dich nicht gut am Kreuz. Aber der Herr, der war innerlich vollkommen souverän. In diese Position ist er vorgedrungen, als er die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, bejaht hat. Als ihm die Aufgabe wichtiger war als seine guten Gefühle. Danke für das donnernde Amen. Na, aber das stimmt trotzdem. Und es kann sein, dass der Herr dich immer wieder in Aufgaben hineinbringt, die jetzt gerade sich momentan nicht so gut anfühlen. Aber das geht alles vorüber. Das ist nur eine Zeit lang. Und dann bringt der Herr dich in die Position, die er eigentlich für dich hatte. Jesus ist ja belohnt worden für den Gang ans Kreuz. Was hat Gott mit ihm gemacht? Er hat ihn auf den Thron zu seiner Rechten gesetzt. Es gibt keinen höheren. Phänomenal, fantastisch. Also, der Weg nach oben, der führt erst einmal nach unten und du musst ihn bejahen, aber dann führt er auch wieder nach oben. Das Leiden dauert nicht ewig, sondern es ist vorübergehend. Amen. Und der Herr kümmert sich um die Seinen, er versorgt die Seinen. In Matthäus 15, lass mich ganz kurz darauf eingehen, in Matthäus 15 speist Jesus die 4000. Sehr bezeichnend, was er da sagt. Die Leute kamen zu ihm in die Einöde und dort sind sie dann geblieben bei ihm und haben ihn gehört. Sie haben bei ihm ausgeharrt, 3 Tage, bis sie nichts mehr zu essen hatten. Und Jesus ist das Herz aufgegangen und hat gesagt, was machen wir mit denen? Die sind schon 3 Tage bei mir, 3 Tage harren sie bei mir aus. Und jetzt sind sie hungrig. Und wenn wir jetzt noch einen Tag dranhängen, dann verschmachten die. Dann verhungern die, überlegt ihr das mal. Da kommt jemand auf ein christliches Event und da gibt es nichts zu essen, nichts zu trinken und die bleiben 3 Tage trotzdem. Stell dir mal vor, was für eine Atmosphäre da gewesen sein muss. Was für eine Anziehungskraft Jesus gehabt hat, dass sie geblieben sind. Ich würde mal sagen, die Leute, die geblieben sind bei Jesus da, denen war er wichtig. Amen. Denen war er wichtig. Denen war es wichtiger, Jesus zu hören, als positive Emotionen. Denn ihr Bauch hat sich nach 3 Tagen nicht mehr so super gut gefühlt. Die kamen gerade mal zu einem Gottesdienst und aus diesem Gottesdienst sind 3 Tage geworden. Meine Güte. Sicher hat es da geschäftstüchtige Leute gegeben, die gegangen sind, was gekauft haben, McDonalds leer geräumt haben und es dann auf das Feld gebracht haben. Sicherlich, aber es waren 4000 Männer ohne Frauen und Kinder. Und dann sagt Jesus, was habt ihr denn? Dann bringen sie zu ihm, was sie haben, 7 Brote und einige wenige Fische. Und Jesus nimmt das wenige und betet und dann teilt es den Leuten aus. Und dann sammeln sie die Brocken ein und es sind 7 Körbe voll. Also die haben 7 Brote, aus diesen 7 Broten, die Jünger austeilen, werden 7 Körbe. Das, was sie eingesammelt haben, das war mehr, als sie weggegeben haben. Die haben das Wenige, das sie hatten, weggegeben, haben die ernsthaft gemacht, weil Jesus das gesagt hat. Das haben die gemacht und dann haben sie 7 Körbe aufgehoben von den Brocken. Die Arbeiter, die Apostel, die haben dann selber was zu essen gehabt. Finde ich gut. Was ist da passiert? Es war ein Heilungsgottesdienst und Jesus hat sie gelehrt. Sie sind ewig geblieben, er war ihnen wichtig. Wenn der Herr dir wichtig ist, dann versorgt er auch dich und notfalls macht er aus den Krümeln, die bei dir noch in der Schublade liegen, eine ganze Speise. Ich erinnere mich dran, als ich in die Bibelschule gegangen bin vor vielen Jahren, 1984 in München. Da habe ich in der Elstenheimer Straße 2 in München Leim gewohnt, im Westend. Und der Schweizer und ich, wir haben uns angeschaut, wir haben zusammen gewohnt, wir beiden und ich, wir haben uns angeschaut und war nichts mehr im Kasten. Wir hatten nichts mehr zu essen, zu trinken, natürlich Wasserleitung, aber zu essen war nichts mehr da. Und blöde Situation. Und gerade als uns das so richtig bewusst geworden ist, hat es draußen geklingelt an unserer Wohnungstür. Und ich habe aufgemacht und es war ein anderer Bibelschüler draußen mit einem Fresskarton. Mit einem Karton voller Fressalien. Also Essen, ihr wisst schon. Sogar Kekse waren dabei, stell dir das mal vor. Na? Gut. So, der Herr, der kümmert sich um dich und schmeißt die Flinte da nicht ins Korn, sondern erwartet es von ihm. Er kümmert sich um dich. Er kümmert sich um dich. Lass mir noch auf ein paar Sachen eingehen. Wir sind jetzt mal in Matthäus Kapitel 14. Das ist die Speisung der 5000. Aber eigentlich gefällt mir die Version in Johannes Kapitel 6 auch ganz gut. Und es spricht zu uns. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Johannes Kapitel 6, Vers 1. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da sind die sowieso nach Jerusalem gepilgert, aber diesmal sind sie nicht nach Jerusalem, sondern sie sind abgebogen und waren bei ihm. Sie kommen also von all überall her. Als Jesus nun die Augen aufhob, sah er, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt. Da spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies aber sagte er, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Jesus wusste, die haben quasi ihr Leben mir übergeben, ich gebe denen was zurück, ich lasse sie nicht hängen. Und dann finden wir raus, wie die Jünger so drauf sind, wo ihr Glaube steckt. Philippus sagt, für 200 Denare Brot, für Tausende von Euros Brot reichen nicht hin für sie, dass auch jeder nur ein wenig bekomme. Ein anderer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen ist nicht besonders viel. Aber immerhin. Andreas sagt dann noch, aber was ist das unter so viele? Aber Jesus sagt, bringt mir das, was ihr habt. Und dann bringen sie das und Jesus betet drüber. Also erstmal, Jesus nimmt dem Buben allen Ernstes sein Essen weg. Und ich bin mir sicher, der Junge, der gibt ihm das freiwillig, aber wir halten mal fest, das macht er. Er gibt es ihm. Jesus betet und teilt es dann aus. Das heißt, er hat 5 Brote und 12 Jünger. Jetzt muss er also rumfummeln, dass sie alle einigermaßen gleich viel bekommen. Die sind ja auch hungrig schon. Und dann noch die 2 Fische, die kann man in der Mitte auseinanderreißen und dann hat jeder was. Beziehungsweise da muss man ein bisschen fummeln, damit dann jeder was hat. Also das ist eine ziemliche Sache. Und Petrus hat die Elemente hier in der Hand, Brot und Fische, und er denkt sich, den 5000 hilft es nicht. Und ich habe auch Hunger. Was wäre passiert, wenn Petrus einfach dasselbe gemampft hätte? Er wäre nicht satt geworden, erstens, und zweitens, die Volksmenge wäre hungrig geblieben. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben sich mit dem Wenigen, mit dem wirklich Wenigen, das sie hatten, hinausbegeben und haben begonnen, das auszuteilen. Da brauchst du Glauben dafür. Wenn du fast nichts hast und das setzt du dann den Leuten vor, dann zu erwarten, dass da was draus wird und es alles sättigt, das kann nur Gott machen. Also die sind im Glauben unterwegs und das ist schon mal gut. Aber lass mich vielleicht Folgendes anmerken. Jesus kümmert sich um die, erstens. Und zweitens, sie bekommen nicht nur Brot an dem öden Ort, sondern Brot und Fische. Also nicht nur Brot, sondern auch, nicht nur Brot, sondern auch Fleisch. Finde ich gut. Übrigens, wenn du Jesus auf deine Hochzeit einlädst, dann kommt er natürlich. Und wenn du dann nur noch Wasser hast und keinen Wein mehr, dann sagt er nicht, es reicht völlig, sondern dann macht er Wasser in Wein. Dann verwandelt er Wasser in Wein. Hast du das gehört? Er hätte ja auch sagen können, habt euch nicht so, Wasser ist auch gut. Außerdem ist es nicht gut, wenn der Mensch so viel Wein trinkt. Das hat er nicht gemacht. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Also wenn du Jesus auf deine Hochzeit einlädst, verwandelt er auch dein Wasser in Wein. Da ist dann ein Segen drauf. Auf diese Ehe, sag mal jemand Amen. Ja. Gut, also aus dem Beitrag von einem kleinen Jungen, ja, hat Jesus was Großes gemacht. Also unterschätzt das, was du tust, unterschätzt deinen Beitrag nicht. Ob das jetzt auf der Arbeit oder in der Gemeinde oder sonst wo ist, das, was du beitragen kannst, trag bei und dann wird ein Segen draus. Für alle, der Herr macht es. Der Kleine, der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bete dafür, dass dir dasselbe passiert, dass auch du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und es heißt, dass der Herr ihnen gab, austeilte, so viel sie wollten. Sie aßen, so viel sie wollten. Sie waren also nicht hier auf Schmalhans, auf Schmalkost gesetzt, sondern sie aßen, bis sie gesättigt waren, so viel sie wollten. Und das alles an einem öden Ort und das alles durch den Segen Gottes. Also, das waren noch keine Kinder Gottes. Sie waren nur interessiert an Jesus. Du bist ein Kind Gottes. Wenn es denen so ging, dann geht es dir genauso. Dann wird er auch dich versorgen an einem öden Ort. Sag mal jemand Amen. Okay, ich möchte ein bisschen Hoffnung in dir inspirieren. Bevor er allerdings ausgeteilt hat, hat er gesagt, lass die Leute sich lagern. Zu 50 und zu 100. Jetzt, wer sich gelagert hat, hat was bekommen. Wer sich nicht gelagert hat, wer statt sich zu lagern gelabert hat, sich irgendwo in einen Stein gesetzt hat, in einen Felsen und dann wichtige Gespräche geführt hat mit einem anderen oder gesagt hat, oh, das dauert mir jetzt alles zu lange, ich muss jetzt heimgehen und losgelatscht wäre, der hätte das Wunder verpasst. Amen. Also wer sich lagern ließ, der hat was bekommen. lässt du dich lagern? Gehst du dorthin, wo Jesus ist und lagerst du dann dort? Hörst du regelmäßig das Wort Gottes? Gehst du regelmäßig in eine Gemeinde, wo Jesus auftaucht und Wunder tut, preist den Herrn, sich verherrlicht, Gebete erhört, will ich sagen? Es ist wichtig für dich, denn dort ist der Segen. Und wenn Jesus sagt, lagert euch, dann musst du dich lagern. Wenn du dich nicht lagerst, gehst du leer aus. Musst du vielleicht hungrig bleiben, das wollen wir nicht. Amen. Na, und dann hat er den Jüngern was gegeben zum Austeilen. Allerdings war das lächerlich wenig. Es waren Krümel und Fischflossen. Die haben trotzdem, sie haben sich geschämt. Die haben sich gesagt, ey, ich kann doch mit dem, was ich hier habe, nicht vor die Leute treten. Das ist doch nichts. Die lachen mich doch aus, wenn ich da ankomme. Aber sie haben es trotzdem gemacht und dann hat der Herr sie gesegnet. Also, wenn du denkst, du bist unzureichend, deine Begabungen sind nicht genug. Der Herr hat einen Ort für dich, an dem du aufblühst und das Wenige, das du hast, das wird exakt genau das Richtige für die Vielen. Na, tu dich also nicht in eine Schublade stecken oder mach nichts. Sag nicht, oh, ich habe kein Talent. Vergrab dein Talent nicht, denn der das Talent vergraben hat, der war zum Schluss nicht glücklich. Amen. Sondern diejenigen, die was hatten, die haben was draus gemacht. Und dann ist es auch was geworden, dann hat sich Jesus gefreut und die Leute hatten einen Segen davon. Amen. Also er gibt auch dir was auszuteilen. Und es muss nicht zwingend Speise sein, es muss auch nicht immer Geld sein, das du gibst. Schau, einen Kollegen auf die Arbeit mitzunehmen, bei dem ist das Auto kaputt. Und ihr arbeitet beide am selben Ort, ihr kommt aus dem selben Ort und die Arbeitsstelle ist aber weiter weg vom Wohnort und jetzt weißt du nicht, wie er fahren soll, wie er dorthin kommen soll, nimmst du ihn mit, ist auch eine gute Tat. Ist ein weniges, das der Herr wachsen lassen kann. Na, das sieht der Chef, dass du so reagierst und dein Kollege sieht es auch. Und wenn dir dann mal der Rasenmäher kaputt geht, weißt du, was der dann macht? Der kommt dann von selber drauf, dass er zu dir sagt, hey, ich habe einen Rasenmäher, kannst du meinen haben. Glaubst du das? Definitiv. Ist viel besser, den mitzunehmen, als wenn der am Straßenrand steht und den Daumen raushält, damit er rechtzeitig auf die Arbeit kommt. Ja, er will, dass mitgenommen werden. Wenn du dann vorbeifährst, auf der anderen Seite zum Fenster rausschaust und boom, ihn deinen Fahrtwind spüren lässt. Okay? Ist nicht so ideal dann. Der merkt sich das nämlich dann auch und denkt sich, so ein Schuft, so ein Linker, hätte mich mitnehmen können, hätte nichts gekostet. Wenn die Apostel was gegessen hätten oder das gegessen hätten, was sie bekommen haben von Jesus, dann wären alle hungrig geblieben und sie wären nicht satt geworden. Stattdessen haben sie, Johannes Kapitel 6, Vers 13, 12 Handkörbe voll aufgesammelt. Und ich sage euch, spätestens als er da seinen Handkorb voll hatte mit Brot, war Petrus froh, dass er das Wenige nicht selber gemampft hat, sondern es ausgeteilt hat, mit dem Wenigen was gemacht hat. Denn er hat mehr zurückbekommen, als er weggegeben hat. Na, und der Herr sagt auch dir, du bekommst mehr zurück, als du weggibst. Tu was Gutes und du bekommst mehr Gutes zurück, als du getan hast oder gegeben hast. Bejahe das. Sag nicht, naja, schauen wir mal, das ist nicht der Geist des Glaubens. Sag vielmehr, ja, Herr, danke, Herr, ich bin offen, siehst du das? Hä, hier? Dann wird es was. Gut, also der Herr versorgt die Seinen. Übrigens ist nicht nur im Neuen Testament passiert. Im Alten Testament, im 2. Könige Kapitel 4, sehen wir gleich zwei Situationen, in denen der Herr übernatürlich was vermehrt hat. Weiter hinten beim Propheten Elisa. Es war Hungersnot im Land und Elisa hatte eine ganze Gruppe von Bibelschülern hier vor sich. Und Bibelschüler sind die, die es besonders ernst meinen mit dem Herrn, die ihm ernsthaft nachfolgen wollen. Dort müsste dann eigentlich theoretisch nach unserer Theologie bisher, nach unseren Studien, müsste ein Segen irgendwo zu finden sein. Amen. Also hier sind Leute ernsthaft beim Herrn, ernsthaft mit ihm unterwegs. Was jetzt? Und tatsächlich, es kommt ein Mann aus Baal Shalisha, der offensichtlich ein fruchtbares Stück Boden gefunden hat, auf dem hat er was angebaut und er hat was geerntet und jetzt bringt er, wohlgemerkt ist es Hungersnot, von dem wenigen, das er hat, ein Erstlingsbrote. Und Korn und so weiter. Und der Koch von Elisa, von der Bibelschule, der sagt, was sind das? Was soll ich damit machen? Was ist das unter so viele? Offensichtlich war die Bibelschule von Elisa groß und die hatten sehr wenig. Und was macht Elisa? Er sagt, teil aus, denn ich sag dir, der Herr sagt, man wird essen und übrig lassen. Und exakt genauso ist es passiert, sogar damals im Alten Testament. Also im Alten wie im Neuen Testament hat der Herr seine Leute versorgt. Und wenn du jetzt durchs Tal gehst, vielleicht deine Arbeitsstelle verlierst, dann musst du vielleicht flexibel sein und woanders hingehen, anstatt ewig an der einen Stelle zu klammern, zu sagen, okay, Herr, dieses Schiff geht unter, dann hast du eben eins, das nicht untergeht für mich, das gerade aufgeht. Flexibilität, meine Damen und Herren. Im Kopf auch. Lass mich noch was über das goldene Zeitalter sagen. Saul hat die Philister bekämpft, David hat sie besiegt, unter Salomo kam dann endlich ein goldenes Zeitalter. Die Eigenschaften eines goldenen Zeitalters, die Attribute sind folgende. Erstens Privatbesitz, zweitens Sicherheit. Im 1. Könige, Kapitel 5, Vers 5, da heißt es, dass alle Tage Salomos, ganz Israel, jeder unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinstock in Sicherheit saß. Also ein Wirtschaftssystem kann man nicht kompakter beschreiben, als das jetzt hier stattfindet. Wenn jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum saß, bedeutet, da gibt es Varietät, nicht alle machen dasselbe, sondern es ist eine freie Wirtschaft, jeder unter seinem Feigenbaum. Keine Staatswirtschaft, kein Staatsmonopolkapitalismus oder sowas, sondern Eigentum. Der Staat beschützt das Eigentum. Der Eigentumsschutz des Staates ist die Grundlage für Wohlstand. Wenn ich weiß, es wird mir nicht 90% unterm Hintern wegbesteuert, sondern ich kann arbeiten und dann bleibt mir was, das regt die Leute an zu Höchstleistungen. Glaubt ihr das? Also das ist so, du kannst es in der Geschichte nachschauen. So, wir haben also dann die Situation, dass Leute privatwirtschaftlich unterwegs sind und es ist wunderbar. Und das nächste ist in Sicherheit. Der Staat hat sich um das auch gekümmert. Er hat erstens den Privatbesitz beschützt, also auf die Rechte auf Privatbesitz bestanden, erstens. Und zweitens, er hat sich um die Sicherheit gekümmert, nach innen und nach außen, mit einem Militär äußere Feinde abgehalten und nach innen mit Justiz und Polizei für Sicherheit gesorgt. Alle Tage Salomos. Das sind die Zeichen, die Kennzeichen eines goldenen Zeitalters. Wenn die Sicherheit auf den Straßen verschwindet, und wenn eine Kollektivierung stattfindet, also nicht mehr die Privatwirtschaft, sondern eine Planwirtschaft um sich greift, dann geht das goldene Zeitalter zu Ende. Seid ihr noch da? Ich bin kein Prophet, ich lese nur, was die Bibel sagt. Okay? Und das sind die Dinge, die man sieht. Und wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ein Land, das vielleicht bisher voll abgewirtschaftet war, wenn die sagen, hey, mal langsam, wir machen es jetzt so, wir beschützen und erlauben privatwirtschaftliche Unternehmungen, und wir sorgen für Sicherheit nach innen und außen, dann geht es mit diesem Land nach oben. Dann geht es mit denen aufwärts. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das ist übrigens nicht nur unter Salomo so gewesen, auch über das goldene Zeitalter unter dem Messias wird es so sein. Micha Kapitel 4, Vers 4. Da ist das goldene Zeitalter ohne Messias. Sie werden jeder unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinstock sitzen in Sicherheit. Also es wird wieder Sicherheit sein und Privatbesitz wird wieder erlaubt sein und in Ruhe gelassen werden von Zugriffen. Übrigens, ich habe mir gedacht, es ist sehr interessant. In Sprüche Kapitel 1, ich muss mal einen Vers schnell nachschauen, ich habe es mal aufgeschrieben. Vers 14, da sagen die Räuber sagen dort, wir alle werden einen Beutel haben. Wir kassieren ab von allen möglichen. Und wir werden alle einen Beutel haben. Die Frage ist dann natürlich, wer kontrolliert diesen Beutel? Ja? Der hat dann die eigentliche Macht. Es ist viel besser, wenn jeder seinen eigenen Beutel hat und wir nicht alle in einen wirtschaften. Sagen wir mal Amen. Ich habe mir gedacht, interessant. Die einzigen, die hier kollektiv wirtschaften in der Bibel, sind tatsächlich die Räuber. Ja? Und es ist natürlich nur vorgeschoben. Denn natürlich haben die alle einen Beutel, aber dieser Beutel gehört dem Räuberhauptmann. Und alle anderen, die werden vertröstet, jedes Mal auf nächsten Monat und so. Nun gut, okay. Jetzt lass mich vielleicht enden mit Folgendem. Wenn Leiden kommt, wirtschaftliches Leiden, finanzielles Leiden, Leiden um Christi willen, dann wird gleichzeitig der Trost Gottes wirksam. Das steht allen Ernstes im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, in den Versen 3 bis 11, die ich jetzt nicht mehr alle zitieren kann. Kannst du selber nachlesen. Wenn das Leiden um Christi willen, und es hat ja viele Ausformungen, wenn dieses Leiden stattfindet, dann kommt gleichzeitig der Trost Gottes. Leiden setzt Trost frei. Also ein Trost ist im biblischen Sinne umfassende Hilfe. Gott will dir umfassend helfen. Aber das macht er nicht einfach so. Das macht er vor allem dann, wenn gelitten wird. Also, die Hilfe Gottes, die kommt dann, wenn du anfängst zu leiden. Da fängt die dann richtig an, sich zu entwickeln. Ein großes Geheimnis. Paulus hat es oft wieder und wieder erlebt. Er kam in riesige Probleme hinein und Gott hat ihn auf wundersame Weise wieder herausgeholt aus diesen Problemen. Leiden kommen, in dem Moment wird der Trost Gottes wirksam. Sag mal mit mir. Trost wird durch Leiden wirksam. Und diese göttliche Hilfe, die kompensiert dann das Leid und neutralisiert es, sodass du nicht verrückt wirst, sondern dass du im Gleichgewicht bleibst. Ein großes Geheimnis, haben wir schon öfter mal drüber geredet, müssen wir immer wieder machen. Aber mein wirklich letzter Punkt heute. Wenn du jetzt nicht beten tust für deine Firma, für die Regierung, dann kann es gut sein, dass es ins Tal geht, dass die Rezession richtig durchschlägt, zu einer Depression wird, dass es dann richtig schwierig wird. Also ich lade dich ein, nimm jeden Tag eine Zeit her, vielleicht eine Viertelstunde, in der du für das Land und für deine Firma beten tust. Dass sie von Leuten mit wirtschaftlichem Verstand regiert werden, dass die zur Geltung kommen und dass also wir nicht zum Schluss in der Rezession enden. Der Herr sagt, bei Hesekiel sagt er das, Hesekiel 22, ich denke es ist Vers 33, aufgrund der Sünden der Leute habe ich beschlossen, es muss Gericht kommen, denn Gott ist gerecht. Und wenn du Gott lang genug verlässt und Dinge tust, die ihm nicht gefallen, dann wird er irgendwann dich richten. Und dann wirst du feststellen, dass es besser gewesen wäre, mit Gott zu gehen. Aber der Herr will nicht richten. Er tut es, aber er will das eigentlich nicht, denn er ist viel lieber ein segnender Gott. Und Gott sagt, okay, ich wünsche mir, dass da jetzt jemand auftreten würde, der in den Riss tritt, der die Bresche vermauert, der den Schutz wiederherstellt, der Fürbitte tut für dieses Land. Aber ich fand keinen. Also, dann hat er eben Gericht geübt. Aber wir sehen wieder und wieder im Alten Testament und natürlich auch im Neuen, dass Gebet, Fürbitte-Gebet wirklich Situationen ändert. Denkt dran, Apostelgeschichte 12, Jakobus wird enthauptet, der Apostel Christi wird enthauptet, furchtbare Sache. Wie kann dem das passieren? Warum lässt Gott es zu? Gute Frage, ne? Ein anderer sollte auch enthauptet werden, Simon Petrus. Der ist aber nicht enthauptet worden, sondern der ist gerettet worden, weil für ihn gebetet wurde. Ein anhaltendes, intensives Gebet hat von der Gemeinde stattgefunden für den. Er ist ihnen erhalten geblieben. Also, wenn wir nicht in die Rezession und in die wirtschaftliche Depression abgleiten wollen, müssen wir für unser Land beten. Regelmäßig Gründe von Herrn bringen, warum er das ändern soll. Und ich sage immer, Herr, wenn wir mit wirtschaftlichem Überleben beschäftigt sind, dann können wir nicht mehr entspannt aufs Wort Gottes hören. Also hilf uns da. Amen. Du kommst selber noch auf Punkte, wenn du darüber nachdenkst. Falls du allerdings Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann ist vollkommen egal, in welchem Wirtschaftssystem du lebst, ob du reich oder arm bist, du bist verloren. Aber der Herr möchte dich retten. Der Herr möchte dich retten. Deswegen ist er gekommen auf die Welt. Wenn du also ihn in dein Leben einladen möchtest und einen neuen Anfang bekommen möchtest, dann lade ich dich ein, bete jetzt mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt hast du dein Leben immerhin schon mal aufs richtige Gleis gesetzt und es geht in die richtige Richtung ab. In Jesu Namen. Amen. Gottes Segen.